Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode und Hannah Arendts. Genau, im Plural, also mit mehreren Hannah Arendts. Weil die eine, die gibt es vermutlich so nicht. Warum nicht, wird in der ersten Gesamtausgabe mit allen Werken dieser wohl bedeutendsten politischen Theoretikerin des 20. Jahrhunderts deutlich. Der erste Band ist gerade erschienen und wir fragen, warum die überaus populäre Denkerin gar nicht so einfach zu fassen ist. Das mag auch daran liegen, dass Arendt zwischen Deutschland und den USA gedacht hat. Wie philosophiert man zwischen den Welten? All diesen Fragen wollen wir nachgehen in zwei Gesprächen mit Barbara Hahn, einer der Herausgeberinnen der Gesamtausgabe, und mit Stefania Matthäus, die ihre Habilitation geschrieben hat über Arendts transnationales Philosophieren. Und Hannah Arendt hätte auch in dieser Woche etwas Spannendes zu sagen gehabt. Die Zukunft hat ja begonnen in dieser Woche in Gestalt von zwei neugeborenen Mädchen. Sie sollen die ersten Menschen sein, die mit einem von Menschenhand optimierten Erbgut das Licht der Welt erblickt haben. Der chinesische Forscher He Jiankui jedenfalls behauptet, die DNA der Zwillingsmädchen so verändert zu haben, dass sie gegen eine HIV-Infektion immun sind. David Lauer hat sich Gedanken gemacht, was Hannah Arendt wohl dazu gesagt hätte.
Und plötzlich hat die Zukunft begonnen. Zum ersten Mal haben Babys mit einem von Menschenhand optimierten Erbgut das Licht der Welt erblickt. Die Empörung im Kreis der Wissenschaft ist einhellig. Verrückt und unverantwortlich sei das Experiment des chinesischen Genetikers He. Doch muss man genau hinhören. Denn He wird nicht wegen des Eingriffs in die menschliche Keimbahn kritisiert, sondern nur deswegen, weil er die manipulierten Embryonen zur Welt kommen ließ. Die eingesetzte Technik sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgereift, Risiken und Langzeitfolgen unüberschaubar. Ein schlagendes Argument gegen Hayes inakzeptables Vorgehen. Zugleich aber auch ein Argument für die Fortsetzung derartiger Forschung, mit dem Ziel, die jetzt noch unbeherrschbare Technik irgendwann gefahrlos einsetzen zu können. Aber halten wir optimierende Eingriffe in das Erbgut menschlicher Wesen überhaupt für ein erstrebenswertes Ziel? Verfolgt man diese grundsätzliche Frage, so stößt man bei Hannah Arendt auf den Begriff der Natalität oder Gebürtigkeit. Natalität, das ist Arendts Name für den radikalen Neuanfang, den jedes Menschenleben bedeutet. Ja, die Zukunft hat schon begonnen und sie beginnt ständig neu, in Gestalt jedes Neugeborenen, das zur Welt kommt. Natalität ist für Arendt die Grundlage der Freiheit und der Würde des Individuums. Sie ist das Recht, ein neuer Anfang zu sein, ein Zweck in sich selbst, nur für sich selbst verantwortlich. Jürgen Habermas hat Arendts Begriff vor einigen Jahren aufgegriffen, um zu begründen, worin die grundsätzliche Gefahr menschlicher Eingriffe in das Erbgut Neugeborener liege. Ein Mensch, der erkennen müsse, dass Teile seines Erbgutes nach den Präferenzen anderer programmiert wurden, müsse seine Natalität und damit seine Würde als eingeschränkt erleben. Er könne sich nicht mehr als voraussetzungslosen Neuanfang verstehen und damit nicht mehr als Autor des eigenen Lebens. Eine starke Überlegung. Aber es ist nicht klar, ob sie unausweichlich ist. Jeder Mensch erkennt irgendwann, dass er zu wesentlichen Teilen ist, wer er ist, weil andere Menschen ihn in einer bestimmten Weise haben wollten. Er ist übersät mit den Fingerabdrücken seiner Eltern, seiner Erzieher, seines Milieus. Doch er kann sich zu diesen Prägungen kritisch verhalten, sich zu ihnen bekennen oder sich von ihnen befreien. Wenn es nun möglich würde, das Erbgut künftiger Kinder nach den persönlichen Vorlieben der Eltern zu designen, so würde das sicherlich besonders tiefe und unauslöschliche Fingerabdrücke auf der Identität der Nachkommen hinterlassen. Aber auch die Fingerabdrücke, die wir durch bloße Sozialisation mit uns herumtragen, sind häufig so gut wie nicht mehr loszuwerden. Warum sollte man also gegenüber den elterlichen Fingerabdrücken im Erbgut nicht genauso auf kritische Distanz gehen können wie gegenüber dem elterlich geprägten Charakter oder Geschmack? Das wäre nur dann unmöglich, wenn unsere Gene uns unentrinnbar determinierten. Nach allem, was wir wissen, tun sie das nicht. Der Erfindergeist hingegen, mit dem der Mensch seinen vermeintlichen biologischen Determinanten immer wieder ein Schnippchen schlägt, ist nicht klein zu kriegen. So ließe Arendts Idee der Natalität sich also auch auslegen, anders als bei Habermas. Nicht im Sinne einer Warnung vor dem Ende des autonomen Subjekts, sondern im Sinne einer humanistischen Zuversicht. Die Natalität ist stark in uns. Und kein Dr. Hay wird daran etwas ändern. Die Zukunft hat schon begonnen, aber sie bleibt offen.
Zu diesem Schluss kommt David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar hier in Sein und Streit. Hannah Arendt hat ja zwei Dinge exzessiv getan, geraucht und geschrieben. Warum ihr Zweiteres so wichtig war, das erklärt die deutsch-amerikanische Denkerin in einem Interview mit Günter Gauss.
Ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist noch mit in dem Verstehensprozess, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Ja.
Und Hannah Arendt wollte immer wieder neu verstehen, beispielsweise wie der Totalitarismus im 20. Jahrhundert entstanden ist oder was politisches Handeln eigentlich ausmacht. Und so hat sie unterschiedliche Fassungen von ihren Texten hinterlassen. Und es stellt sich die Frage, wie kann man da verstehen, was sie wirklich sagen wollte? Wie kann man da ein zusammenhängendes Bild dieser bedeutendsten politischen Theoretikerin des 20. Jahrhunderts zeichnen, wenn alle Textentwürfe gleichberechtigt nebeneinander stehen? Dieser Herausforderung hat sich Barbara Hahn gestellt. Die Germanistin lehrt an der Vanderbilt University im amerikanischen Nashville und bringt gemeinsam mit Kollegen eine kritische Gesamtausgabe von Hannah Arendt heraus, in der zum ersten Mal alle veröffentlichten und unveröffentlichten Texte zu finden sind, und zwar in mehreren Sprachen. Arendt hat ja im amerikanischen Exil auf Deutsch und auf Englisch geschrieben. 17 Teile sind da geplant. Der erste ist im Oktober erschienen und Barbara Hahn ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Arendt ist eine der wichtigsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Jetzt gibt es die erste Gesamtausgabe. Warum erst jetzt?
Das ist eine gute Frage. Wir sind, glaube ich, der dritte Versuch, eine Gesamtausgabe zu machen. Die ersten beiden sind an der mangelnden Finanzierung gescheitert. Daran können wir auch noch scheitern. Wir haben im Moment nur Geld für die ersten vier großen Projekte. Und ob es nachher weitergeht, das liegt in den Händen der deutschen Forschungsförderung. Da müssen wir sehen, ob das klappt oder ob das nicht klappt.
Und liegt es auch daran möglicherweise, dass Hannah Arendt eben im Exil in Amerika geblieben ist, nicht zurückgekommen ist, dass nicht anerkannt wurde?
Natürlich. Also wenn sie zurückgekommen wäre, wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch eine Rolle spielt, ist, wie Sie vorhin schon sagten, Hannah Arendt hat in beiden Sprachen geschrieben. Wie geht man mit den englischen Texten um? Soll man die in Deutschland auf Englisch publizieren? Soll man in Amerika auf Deutsch publizieren? Letzteres geht überhaupt nicht. Amerikanische Verlage tun das nicht. Deswegen hatten wir das Glück, einen deutschen Verlag zu finden, der englische Texte publiziert mit englischen Kommentaren.
Wie genau muss man sich diese Gesamtausgabe dann vorstellen? Das ist ja eine hybride Edition, das heißt, es gibt sie digital und Print. Können Sie uns das mal beschreiben, was da am Ende dann alles steht?
Wir haben gedacht, wir leben in einem Zeitalter, wo wir das Glück haben, mit beiden Medien umgehen zu können. Wir haben Bücher und ich denke auch, wir werden Bücher haben in Zukunft, weil mit Büchern kann man Dinge tun, die man im Netz nicht machen kann. Man kann mit einem Bleistift sitzen und ganz langsam und ruhig lesen und hin und her lesen und vor und zurück. Im Netz kann man wunderbare Dinge tun. Man kann zum Beispiel, wenn man wissen will, auf welches Buch angespielt wird an einer bestimmten Stelle, kann man mit der Maus drüber fahren und kriegt das Zitat eingeblendet. Oder man kann sich angucken, wie das Typoskript aussieht. Während im Netz werden wir Faksimiles der Typoskripte präsentieren. Und Sie können sich vorstellen, die sehen bunt aus. Die sind dann noch mit der Schreibmaschine geschrieben.
Und hat Anna Arendt dann da rein gearbeitet und drüber geschrieben?
Unglaublich. Oder? Manchmal hat sie dann, also es gibt dann so Schichten übereinander geklebt, mit Pfeilen hin und her und handschriftlich und drüber getippt. Manchmal hat sie dann auch diese komplexen Dinger nochmal in die Schreibmaschine gespannt und nochmal auf dem Rand weiter getippt. Das kann man natürlich im Netz wunderbar sich angucken. Da kann man das vergrößern und reingehen. Dann haben wir diplomatische Transkription gemacht. Das heißt, man kann genau, wenn man das Typoskript sieht, kann man genau sich daneben die Transkription hinziehen, damit man es überhaupt entziffern kann und lesen kann. Oder wenn was drüber geklebt ist, kann man das wegklappen und wieder drauf aufklappen. Das kann man alles im Netz machen, das kann man nicht im Buch machen. Das heißt, die Ausgabe ist so geplant, dass man beide Medien stark macht und hin und her gehen kann zwischen diesen Präsentationsformen.
Das heißt, man kann dann dieses ganze Gemetzel, was sie da auf dem Papier sozusagen hinterlassen hat, das kann man entziffern. Dann steht man ja vor dem Problem, dass Hannah Arendt teilweise zu sehr konträren Ansichten gekommen ist, weil sie die verschiedenen Versionen von den Texten eben hinterlassen hat. Können Sie dafür mal ein eindrückliches Beispiel geben, wo man vor diesem Text oder den Texten steht und denkt, hä, was wollte sie denn jetzt?
Das ist natürlich am schönsten zu sehen in Texten, die sie wirklich zweimal geschrieben hat. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und am Anfang hat sie natürlich meistens erst auf Deutsch geschrieben und dann auf Englisch, weil das Deutsche ihr leichter fiel. Sie hat ja spät im Leben erst angefangen, Englisch zu lernen. Und dann später hat sie dann die Bücher meistens zuerst Englisch geschrieben und sie dann auf Deutsch nochmal geschrieben. Und Deutsch war ihre Muttersprache. Und sie hat öfter mal gesagt, man kann eigentlich nur in der Sprache gut schreiben, in der man alles kennt, sogar die Kinderlieder. Man braucht den ganzen Fundus der Sprache, damit man wirklich richtig spielen kann. Und wenn man die Fassung vergleicht, kann man das auch sehr schön sehen. Zum Beispiel im Deutschen sind unendlich viele Zitate aus Gedichten eingewoben. Das hört man, wenn man selber so eine, wenn man das noch im Kopf hat. Oder auch Kinderlieder und manchmal sogar auf Musik, die mit deutschen Texten komponiert ist. Das kann sie im Englischen nicht, weil sie das so spät hat sie sich die Sprache erst angeeignet. Und das heißt aber, im Englischen kann sie Dinge tun, die sie im Deutschen nicht kann.
Zum Beispiel? Und also dann irgendwie funktionaler oder genauer beschreiben? Oder?
Das Englische ist so präzise. Ein großes Problem ist, wenn man solche Sachen schreibt wie sie, das Englische ist lateinisch. Alle Begriffe sind lateinisch. Im Deutschen ist das anders. Wir haben immer einen deutschen Begriff und einen lateinischen Begriff. Das heißt, im Englischen kann sie das präziser und klarer sagen und manchmal für ihre Begriffe, glaube ich, zu eindeutig. Und wenn man dann das Deutsche anguckt, dann sieht man, wie sie spielt zwischen den deutschen und den lateinischen Begriffen.
Haben Sie da ein Beispiel für diese Begriffe?
Nehmen Sie mal Bewusstsein. Das ist ein deutsches Wort. Und im Englischen hat man Consciousness und das sind alles lateinische Begriffe. Und damit kann sie dann spielen.
Da sind Texte auf verschiedenen Sprachen, die nebeneinander Gültigkeit beanspruchen. Steht das ein bisschen auch vielleicht für die Idee, die Hannah Arendt hatte von einer Wahrheitssuche? Also, dass man nicht irgendwie einen Text schreibt, eine Wahrheit hat, sondern dass man irgendwie die Wahrheit umkreist?
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ich glaube, bei Hannah Arendt ist das so, wenn man in einer Sprache sich nur bewegt, wird man die Wahrheit nicht finden können. Man braucht die Wahrheit aus der Perspektive von vielen Sprachen. Es gibt viele Menschen und viele Menschen haben viele Sprachen. Und es gibt, glaube ich, keinen einzigen Text von Hannah Arendt, der wirklich nur in einer Sprache ist. Sie hat immer andere Sprachen reingewoben. Französisch ins Englische, Französisch ins Deutsche. Sie hat zum Beispiel mal im New Yorker einen Aufsatz über Brecht geschrieben und hat darauf bestanden, dass die Gedichte auf Deutsch bleiben. Okay. Und ihre Lyrikerfreunde waren begeistert und haben mir geschrieben, Hanna, wie hast du das fertiggebracht, dass wir Brecht auf Deutsch im New Yorker lesen? Das heißt, sie hat darauf bestanden, dass man die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven und aus unterschiedlichen Sprachen betrachten muss. Sonst sieht man sie nicht.
Und folgt daraus auch, dass Hannah Arendt letztlich nicht kanonisierbar ist, also nicht festlegbar auf eine Interpretation, dass es die Hannah Arendt nicht gibt?
Die Hannah Arendt gibt es nicht und was die Ausgabe jetzt ermöglicht, ist, dass man jetzt den Lesern auf beiden Seiten des Atlantiks zeigt, ihr müsst euch schon die Mühe machen und das auch in einer anderen Sprache wahrnehmen. Das ist für Amerikaner schwierig, weil Amerikaner sind leider in den letzten Jahrzehnten sehr einsprachig geworden. Das ist in Deutschland ein bisschen anders, aber bisher war das eigentlich so, dass die Amerikaner dachten, die englische Hannah Arendt ist die richtige. Und in Deutschland ging man davon aus, dass die Deutsche die richtige ist. Und richtig verrückt wird das, wenn man anfängt, mit Leuten zu reden, die Hannah Arendt in der Übersetzung in noch eine andere Sprache gelesen haben. Weil man nie weiß, aus welcher Sprache wurde das denn nur eigentlich übersetzt. Und die kuriose Geschichte, das muss ich Ihnen noch erzählen, ist Japanisch. Im Japanischen gibt es Hannah Arendt-Übersetzung. Da haben die Übersetzungen aus dem Deutschen und aus dem Englischen immer jeweils das genommen, was ihnen am besten gefiel. Das heißt, die
japanische. Das ist ein bisschen Mix and Match und Remix Arendt, oder wie?
Genau. Die japanische Hannah Arendt gibt es in keiner anderen Sprache.
Interessant.
Finde ich wirklich kurios. Mhm. Ja.
Ist diese Arbeitsweise von Hannah Arendt eigentlich dieses immer wieder Neuanfangen, einen Text, den sie schon geschrieben hat, nochmal zu schreiben? Hat das vielleicht auch was zu tun mit ihrem Verständnis von Gebürtlichkeit, also von diesem immer wieder Neuanfang? Können Sie da Ansätze erkennen?
Ja. Gerade in dem Buch, das wir jetzt fertiggestellt haben, das sind ja lauter Fragmente. Das ist ein Buch, das sie nicht abgeschlossen hat.
Da geht es um Karl Marx.
Da geht es um Karl Marx unter anderem. Da sieht man, wenn man die Typoskripte sich anguckt, dass sie immer wieder versucht hat, diesen Anfang zu finden. Und das gibt zum Beispiel Blätter, das hat mich sehr beeindruckt. Da hat sie dreimal den ersten Absatz geschrieben und immer dann oft mitten im Wort aufgehört, zwei Zeilen runter mit dem Blatt und nochmal angefangen und dann vielleicht 5 Worte vor dem Wort, wo sie dann nicht weiter wollte oder konnte, hat sie dann den Satz in eine ganz andere Richtung gezogen. Und dann nochmal. Also davon haben wir ganz viel gefunden in diesen Fragmenten, dass es manchmal schon im ersten Absatz die große Frage ist, wo geht denn der Gedanke jetzt eigentlich hin? Ist das jetzt so richtig oder ist es so richtig oder ist es so richtig? Und dann entscheidet sie sich für eine Version und oft bricht es dann wieder ab, sagen wir mal auf Seite 2. Und dann gibt es wieder diesen Absatz, der 3-mal anfängt, dass diese Geste immer noch mal zu beginnen. Jetzt habe ich es beschrieben für einen Text. Wenn man das ganze Projekt anguckt, was wir jetzt ediert haben, sieht man, dass sie auch da immer wieder die Frage hat, wo fängt eigentlich der Gedanke an? Und es geht um die große Frage politisches Denken im Abendland. Haben wir diese Tradition noch? Kann man auf die sich überhaupt noch beziehen? Oder ist sie durch den Totalitarismus so zerstört, dass davon gar nichts übrig geblieben ist? Das ist die große Frage.
Und was würden Sie sagen, hat sie da einen fruchtbaren Ansatz gefunden?
Ich finde Fragmente unglaublich interessant. Manchmal ist es doch so, man setzt sich mit Problemen auseinander, die kann man in dem Moment noch nicht lösen. Aber diese Anstrengung, das immer noch mal zu versuchen, das finde ich wirklich beeindruckend. Es sind immerhin über 500 Typoskriptseiten, die da zusammenkommen und die immer wieder an derselben Frage arbeiten. Und die Frage ist, haben wir noch eine Tradition politischen Denkens?
In diesem ersten Band, den Sie gerade genannt haben, der im Oktober erschienen ist, da geht es ja um Karl Marx, das haben Sie schon gesagt. Das Buch hat sie nie zu Ende geschrieben. Und ich frage mich, Karl Marx ist ja jemand, der eigentlich dieses politische Handeln gefeiert hat, also der genau das auch befürwortet hat. Gleichzeitig kann man ihn interpretieren als Wegbereiter des Totalitarismus. Auch ein großes Thema von Hannah Arendt. Ist sie vielleicht deshalb an Marx gescheitert, weil der so ambivalent war und sie da irgendwie nicht rangekommen ist an den?
Er wird im Laufe dieser Arbeiten, die wir jetzt herausgebracht haben, wird er weniger ambivalent. Am Schluss sagt sie, von Aristoteles und Platon zu Marx ist es näher als von Marx zu Stalin. Das heißt, sie hat immer wieder versucht, Marx aus dieser Tradition rauszuholen. Das sagt sie ganz genau. Ideologisches Denken kommt nach Marx. Das ist nicht in Marx. Marx ist viel näher an der Tradition des abendländischen Denkens als alles, was im 20. Jahrhundert in seinem Namen gedacht wurde. Das ist ganz wichtig. Und das hat sie auch wirklich an Marx interessiert. Dazu brauchte sie auch Marx, um an dieser Frage zu arbeiten. Es gibt im Denktagebuch, das sind ihre privaten Aufzeichnungen, gibt es einen Satz und den kann man da als Motto nehmen. Und der Satz heißt, gibt es ein Denken, das nicht tyrannisch wird? Von dieser Frage aus hat sie Marx befragt. Und bei Marx ist es immer noch eine Frage, die offen ist. Und später, im Marxismus sozusagen, ist die Frage nicht mehr offen.
Inwiefern ist das heute noch aktuell? Sie beschreibt ja auch das Verhältnis von Politik und Wirtschaft. Würden Sie sagen, da gibt es, wenn Sie das jetzt lesen, eine aktuelle Botschaft, die man heute unbedingt diskutieren müsste?
Wir haben ja, oder vielleicht nicht wir alle, aber doch viele von uns haben gedacht, dass Totalitarismus in die Vergangenheit gehört. Ich befürchte, dass wir gerade lernen, dass das nicht stimmt. Jetzt sind wir wieder mit dieser Frage konfrontiert. Ja, okay, wie geht man denn damit um? Welche Möglichkeiten, das zu bekämpfen und sich damit auseinandersetzen, gibt es denn überhaupt? Es ist kein Zufall, dass in den USA nach der Wahl von Donald Trump die Origins of Totalitarianism plötzlich ein Bestseller waren. Viele Leute haben den Verdacht gehabt, wir müssen nochmal anfangen zu denken, wie das überhaupt kommt, dass Demokratien in totalitäre Systeme kippen. Und dafür braucht man Hannah Arendt. Das hat niemand so präzise durchdacht wie sie.
Ich würde ganz gerne auf einen anderen Punkt ganz kurz gucken. Sie haben gerade dieses Denktagebuch auch erwähnt. Da hat Hannah Arendt teilweise auch so sehr persönliche Geschichten reingeschrieben. Gibt es da neuen Arendt-Gossip?
I don't know.
Wir haben sie noch nicht alles durch, oder wie?
Doch. Ich bin da nicht so interessiert dran.
Ah, okay.
Aber ich glaube auch nicht. Das Denktagebuch, ich würde das gar nicht sagen, dass das so persönlich ist. Also ist es nicht so wie so in der Tradition des Journals, wo man aufschreibt, was man Tag für Tag macht.
Naja, sie hat ja schon geschrieben, dass sie dann irgendwie da in einer Gruppe von nur Männern war. Sie war die einzige Frau und dann hat sie irgendwie Witze darüber gemacht und so.
Also, das steht in dem Brief.
So, ah, okay.
Das hat sie in dem Brief geschrieben. Okay. Darüber hat sich lustig gemacht. Das war, als sie in Princeton die Marx-Vorlesung gehalten, also Seminare waren es eigentlich, nicht Vorlesung. Und da war sie die erste Frau, die in diese Runde überhaupt eingeladen wurde. Und das hat sie dann in einem äußerst amüsanten Brief an einen Freund geschrieben. Wie absurd diese Situation war, mit diesen Männern rumzustehen, die das eigentlich gar nicht richtig fassen konnten, dass eine Frau A, da sitzt und diese Vorlesung oder Seminare gibt und B, dann auch noch über Karl Marx redet. Das war ja im Kalten Krieg. Das war in den 50er Jahren, wo schon allein der Name Marx hat einen ja schon zum Stalinisten gemacht, wenn man den überhaupt nur in den Mund nahm. Und da saß sie und hat ihn philosophisch gelesen.
Zum Abschluss noch die Frage, sind Sie sich sicher, dass diese Gesamtedition auch vollständig sein wird am Ende?
Das liegt nicht in unserer Hand. Wenn wir jetzt keine Finanzierung bekommen, bisher wurde die Ausgabe von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur gefördert und von meiner Universität, von Vanderbilt University. Wenn wir jetzt nicht in Deutschland Geld dafür finden, dann werden wir ein Fragment produzieren, was nach 4 Bänden zu Ende ist. Also das liegt nicht in unserer Hand.
Na, dann hoffen wir, dass es weitergeht. Vielen Dank, Barbara Hahn, für dieses Gespräch. Das war Barbara Hahn. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee und Herausgeberin der ersten kritischen Gesamtausgabe der Werke von Hannah Arendt. Die Reihe ist gestartet mit Band 6, den sie mit James McFarland rausgegeben hat, im Oktober im Wallstein Verlag erschienen mit dem Titel The Modern Challenge to Tradition, Fragmente eines Buchs. Und mit 924 Seiten hat man auch ein bisschen länger was davon. Sie hören Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Texte immer wieder neu schreiben, das war die Methode von Hannah Arendt, das haben wir eben gehört. Und so überrascht es nicht, dass man Arendt auch immer wieder neu lesen kann, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Die jüdisch-deutsch-amerikanische Denkerin wurde als Konservative ebenso interpretiert und rezipiert wie als Linke. Und wie sie gelesen wird, ist auch immer eine Frage von, wo sie gelesen wird. In Deutschland wird sie ganz anders ausgelegt teilweise als in den USA, wo sie ja bis zu ihrem Tod 1975 gelebt hat. Und wie groß diese Unterschiede sind und wie facettenreich das Werk dieser bedeutenden politischen Theoretikerin ist und auch die Rezeption, damit hat sich Stefania Maffeis beschäftigt. Sie hat das unter anderem getan in ihrer Habilitation mit dem Titel Transnationale Philosophie, Hannah Arendt und die Zirkulation des Politischen, die im Dezember erscheinen wird. Und Maffeis ist Privatdozentin am Institut für Philosophie der FU Berlin und jetzt bei mir im Studio. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Bevor wir schauen, wie unterschiedlich Arendt gelesen wird, möchte ich gern verstehen, warum sie so viel gelesen wird. Also in Deutschland erhält sie ja gerade sehr viel Wertschätzung in akademischen Kreisen, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Da scheint das Interesse wirklich groß zu sein an den vielen Vorträgen und Aufsätzen, die so in den letzten Monaten und Jahren erschienen sind. Warum erleben wir so einen Arendt-Hype in Deutschland?
Einerseits denke ich, dass es gar nicht so neu als Phänomen ist. Dieses Arendt-Hype ist natürlich vorbereitet worden von den letzten Jahrzehnten, in dem es ganz viele Leute sich angefangen haben, sich damit zu beschäftigen und Werke zu veröffentlichen, zu übersetzen, sowohl in den Universitäten als auch außerhalb. Das heißt, solche Hypen passieren nicht, finden nie so von heute auf morgen statt. Sie sind immer vorbereitet von vorherigen Praktiken und Prozessen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass Arendts Werk an sich, weil es auch so vielfältig ist und weil es auch in eine Zeit oder ausgehend aus einem Bruch, aus einer tiefen Zäsur entstanden ist, sich besonders gut eignet, in Momente, wo es solche Krisen empfunden werden, wiedergelesen zu werden. Also 1989 in Deutschland insbesondere, dann gab es einen anderen Höhepunkt, das war Anfang der Nullerjahre, Globalisierungsprozess, aber auch den 11. September. Also immer, wenn es Momente der Unsicherheit und der Krise und Bruches gibt, dann ist es Arendt, glaube ich, ganz gut dafür geeignet, solche Momente zu reflektieren.
Und ist dieser Hype, würden Sie sagen, dann ein globaler oder ist das in Deutschland vor allem so und in den USA wird sie konstant gelesen und jetzt nicht besonders gehypt zu bestimmten Zeiten?
Es ist global in dem Sinne, dass es nicht nur Deutschland und USA betrifft. Es betrifft auch ganz andere Länder, mit denen ich mich nicht jetzt im Detail beschäftigen konnte. Aber in China gibt es eine große Arendt-Hype, eine große Arendt-Rezeption. In Lateinamerika auch schon seit einigen Jahrzehnten. Was ich beobachten konnte, ist, dass ja in den USA, weil es Arendt gleich nach ihrem Tod auch schon zu einer kanonischen Theoretikerin geworden ist, eine Philosophin im richtigen Sinne, sind solche Hypes nicht so stark ausgeprägt wie in Deutschland, wo sie an den Universitäten immer noch sehr kontrovers und ja, wahrgenommen wird und auch nicht so wirklich als eine kanonische Philosophin, als eine wirkliche Philosophin. Es gibt immer in Deutschland die Frage, wo gehört sie hin? Ist sie Philosophin, Soziologin oder eher Intellektuelle und Schriftstellerin? Und in den USA gibt es diese Frage nicht.
Sie haben sich viel beschäftigt mit transnationalem Philosophieren. Was kann man denn am Beispiel von Arendts Leben lernen über das Philosophieren in verschiedenen Welten?
Mit Arendt kann man viel davon verstehen. Ich habe versucht, diese Transnationalität dann unter drei Dimensionen zu betrachten. Ich habe das so genannt als Lage, als Subjekt und als Praxis. Als Lage ist es, das sind praktisch die materiellen und sozialen Bedingungen, unter denen philosophiert wird, also wo Philosophie entsteht. Und bei Arendt ist es ganz klar, dass sie in eine transnationale Lage sich befinden hat. Dadurch, dass sie als deutsche Judin dann im Nationalsozialismus verfolgt wurde und dann musste nach Frankreich und dann in den USA reisen, hat sie diese Mehrsprachigkeit und auch verschiedene Kontexte erlebt. Und sie hat auch zusammen mit den Exilintellektuellen gearbeitet und ihr Denken auch entwickelt. Wenn Transnationalität auch als Subjekt verstanden wird, und damit meine ich, dass bestimmte Themen, die globale Bedeutung haben, wie jetzt heute zum Beispiel globale Armut, Gerechtigkeit, zu damaligen Zeiten, aber auch schon die Bedeutung von Nationalstaaten, das Aufkommen vom Faschismus, von Nationalismus, des Rassismus, also alle Themen, die diese Beziehungen zwischen lokalen und globalen Strukturen und Lebensweise hat Arendt dann auch hier einen Konzept entwickeln von Kosmopolitik, also von kosmopolitischem Denken, das dadurch charakterisiert ist, dass globales oder Denken sich aus dem Zusammenhang von unterschiedlichen Perspektiven und Standpunkten als Dialog zwischen unterschiedlichen Standpunkten verstanden wird. Also ein globales Denken oder transnationale Philosophie baut sich aus dem Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und lokalen Perspektiven.
Und wenn ich da kurz einsteigen darf, inwiefern ist da Ihre Position relevant? Weil sie war ja verfolgte Jüdin, ist 1933 aus Deutschland geflohen, dann im Exil gelebt. Das heißt, sie hat eine Außenseiterposition. Macht dieses Außenseitertum sie in diesem kosmopolitischen Dialog vielleicht auch interessanter für ganz verschiedene Gruppen, für die jüdische Diaspora, für die amerikanische Linke? Also ist das ein Grund, dass sie aus der Außenseiterperspektive in diesen Dialog geht?
Genau, da komme ich irgendwie zu der Dimension der Praxis. Also diese Transnationalität hat sie dann sehr bewusst, manchmal nicht, aber sehr viel gepflegt, in dem Sinne, dass sie dann diese Außenseiterposition genutzt hat als Erkenntnisposition, als epistemische Position. Ne? Diese außer bestimmte Räume zu sein, erlaubt auch eine Vision, die diejenigen, die drin sind, nicht haben. Es ist auch eine kritische Position und dazu hat sie auch was geschrieben, also zu dieser bewussten Außenseite oder Parias, hat sie sie genannt, die in der Lage sind, die Wahrheit auch viel klarer auszusprechen als diejenigen, die in bestimmten Machtverhältnissen eingebunden sind und die dann nicht Wahrheiten aussprechen können. Also das hat sie auch bewusst gepflegt, indem sie dann unterschiedlichen Öffentlichkeiten angesprochen hat, die jüdische Diaspora, die deutschen Intellektuellen in Nachkriegszeit, diese verschiedene, also auch in verschiedenen Sprachen immer wieder sich selbst übersetzt hat und dann in diesem Selbstübersetzen auch auf diese verschiedenen Kontexte immer darauf geachtet hat. Sie hat Leuten oder Intellektuellen außerhalb der Universitäten in verschiedenen Situationen angesprochen, aber sie hat auch Wissenschaftler, insbesondere Theoretiker, also politische Theoretikerinnen angesprochen. Und sie wusste immer, wo sie ist und wen sie anspricht und hat sie daraus auch ihr Denken entwickelt.
Also, das heißt, sie hat sich so bewegt, auch zwischen politischen Welten, kann man sagen.
Genau.
Und wurde damit ja auch ganz unterschiedlich interpretiert. Also es gibt ja Leute, die Arendt als konservative Denkerin lesen, andere sehen sie als sehr linke Theoretikerin. Wie erklären Sie sich das, dass man Arendt da so vereinnahmen kann? Heißt das, dass Ihr Werk im Endeffekt beliebig ist?
Nein, also Erstens, weil sie selbst dieses sich nicht zuordnen lassen und sich nicht zuordnen müssen sehr bewusst gepflegt hat. Das auch ein bisschen als Inszenierung. Es ist irgendwie so ein berühmtes Zitat, wo sie sagt, ich bin weder Rechte noch Linke. Es interessiert mich gar nicht so diese Zuordnung. Und dadurch hat sie natürlich auch die Möglichkeit gehabt, dann aus unterschiedlichen Ecken gelesen zu werden, weil sie sich nicht selbst positionieren wollte. Andererseits ist es auch so die Interpretation so gewesen, die Rezeption so gewesen, dass einen Kampf um Hannah Arendt stattgefunden hat, zum Beispiel über die Theorie des Totalitarismus, das kann man am deutlichsten erkennen, dass da eine rechte Position, so eine antikommunistische Position mit Arendt dann sich legitimiert hat, aber auch eine linke antitotalitäre Position dann in den 90er Jahren mit Arendt dann ganz gute Anknüpfungspunkte finden konnte. Das heißt, einerseits liegt es schon an ihrem Werk oder auch an ihrer Figur, so diese sich nicht vereinnahmen wollen oder sich nicht in bestimmten Ecke dann gesetzt werden wollten, sondern mit diesen Grenzen auch gespielt zu haben. Andererseits liegt es auch an der Geschichte der Rezeption, die dann sehr unterschiedlich gewesen ist. Und es stimmt schon, man kann Arendt sowohl konservativ als auch sehr links lesen.
Das heißt also, heißt aber dann, man kann Arendt nur verstehen, wenn man auch versteht, wie sie von ganz unterschiedlichen Menschen gelesen wurde.
Genau, oder also man kann natürlich das auch ohne verstehen, aber dann dadurch würde man nicht, also man würde nicht reflektieren, was man mit Arendt eigentlich tun möchte. Man kann wohl auch ohne das Wissen der Rezeption Arendt so lesen, aber das birgt die Gefahr, dass man bestimmte Projektionen in das Werk hineinstellt und dass man auch die Komplexität dieses Werkes auch nicht versteht. Also dass sie auch eben in Bezug zu unterschiedlichen Kontexten auch teilweise unterschiedlichen Pointe immer hatte, also nicht, dass sie unterschiedliche Sachen sagte, aber schon auch unterschiedliche Akzente setzte in ihrem Denken. Und wenn man das irgendwie nicht versteht und wenn man nicht versteht, dass diese Unterschiedlichkeit oder dieses Spielen mit den Differenzen zu der Geschichte der Rezeption gehört, dann steht man ein bisschen hilflos da, also mit einem Text, der natürlich einem sofort anspricht, aber man weiß nicht warum. Und wenn man diese Geschichten rekonstruiert, dann weiß man auch, wo man steht und wo man stehen will. Also wenn man Arendt ganz links lesen will, dann muss man auch, es ist auch eine Entscheidung. Mhm. Wenn man konservativ sie lesen will, es ist auch eine Entscheidung. Und das transparent zu machen, es ist ein Gewinn, sowohl für das Werk, weil Werke sind nicht einmal geschrieben und dann unveränderbar, sondern verändern sich auch mit der Rezeption. Und dann ist es auch ein Gewinn für die eigene Auseinandersetzung mit Arendt, weil man auch bestimmte Instrumente dann auch der Positionierung im Jetzt und in der Gegenwart gewinnt.
Gibt es sowas wie einen blinden Fleck? Sie haben sich ja mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven beschäftigt. Haben wir in Deutschland vielleicht dann doch, also trotz dieser vielen Perspektiven, irgendwo einen blinden Fleck, was wir nicht sehen an Arendt?
Also aus meiner Perspektive, es ist genau diese Vielschichtigkeit, die nicht gesehen wird. Also dieser Zusammenhang zwischen der Figur Arendt und dem Denken Arendt und diese unterschiedliche Perspektivierungen in ihrem Werk und dieses Bewusstpflegen von diesen Perspektiven. Das ist etwas, was in heutigen Denken ziemlich vereinfacht wird. Entweder liest man Arendt historisch und irgendwie ein bisschen, ja, so ein bisschen aus einer Boulevardperspektive als Judin, als Frau, als intellektuell, als interessant, als sexy sogar wird irgendwie immer wieder gesagt und dann ihre Beziehung mit Heidegger. Und entweder so geht man in diese Richtung und dann ist das Denken nicht so ganz interessant oder relevant, oder man beschäftigt sich mit Arendt, als ob sie dann eine ganz normale Philosophin wäre. Und beide Perspektiven so in diese Trennung verlieren etwas. Und andererseits natürlich, wenn man sie nur als intellektuelle und historische Figur betrachtet, dann geht dann die Macht ihr Denken auch verloren, die irgendwie sehr stark ist. Also insbesondere in solchen Momenten von Brüchen und Krisen und
Dann hoffen wir, dass in Zukunft die Macht des Denkens nicht verloren geht. Vielen Dank, Stefania Maffeis. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Stefania Maffeis, wenn Sie mehr dazu lesen wollen, hat ein Buch geschrieben, Transnationale Philosophie, Hannah Arendt und die Zirkulation des Politischen heißt es. Und es erscheint im Dezember. Für gewöhnlich sind Adventskalender ja was für den Bauch. Unser Adventskalender aber ist etwas fürs Ohr. Das ist gehaltvoller und man wird trotzdem nicht fett davon. Am heutigen ersten Advent öffnet René Agiga ein Türchen.
Adventskalender.
Dieses Jahr verschenke ich das Buch Musik über ein Lebensgefühl von Roger Willemsen. Es geht um Musik, das steht schon im Titel, Musik, und es geht über Musik als ein Lebensgefühl. Und im Einzelnen geht es um ganz viele unterschiedliche Komponisten beispielsweise, um Haydn, um Händel, um Purcell, um Mozart, um Stravinsky, um Dvorak, um Schumann, um Paganini, um Beethoven und so weiter. Und an dieser Reihe kann man schon erkennen, es gibt da gar keinen systematischen Faden. Vor allem habe ich einen ganz großen Teil der Musiker, um die es geht, jetzt noch gar nicht genannt, nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker. Roger Willemsen ist eben ein großer Jazzkenner und Liebhaber. Das heißt, es ist ein Buch, in dem es um ganz, ganz unterschiedliche Facetten von Musik geht. Das Besondere an dem Buch ist, dass es eben nichts Systematisches hat. Es sind ganz viele kurze, kleine Stücke, an denen besticht, finde ich, ihre Unterschiedlichkeit, ihre Vielgestaltigkeit. Manche sind ganz grob, schnell gezeichnet, andere sind wahnsinnig feingliedrig und einfühlsam und so. Das heißt, es ist eine Intellektualität, die sehr, sehr, sehr sinnlich ist, die Roger Willemsen da mal wieder vorführt. Und etwas, das nicht nur an der Oberfläche der Musik bleibt, sondern etwas, was ich schon philosophisch nennen würde. Das allererste Stück, da geht es um Stille. Und da entwickelt er auf 2, 3, 4 Seiten, inwiefern man Musik so richtig hören kann, nur dann, wenn man mal richtig Stille genossen hat. Wenn man richtig in Stille mal getaucht hat, dass das eigentlich die Voraussetzung dafür ist, Musik auf eine bestimmte Weise zu hören. Und darüber kommt man eben einerseits richtig ins Nachdenken und andererseits ins Nachfühlen dessen, was er da beschreibt. Ich schenke das einer Freundin, die mir zugleich sehr nah und sehr fern ist, von der ich aber weiß, dass sie die Intellektualität von Roger Willemsen liebt, also richtig liebt. Und mit Intellektualität meine ich, dass die Art und Weise, wie er über die Welt nachdenkt, und das ist eben sowohl feingliedrig, empathisch als auch sinnlich, also ganz und gar nicht nur ein Kopfmensch. Wir erinnern uns, Roger Willemsen, 2016, viel zu früh gestorben, ist Reisender gewesen, Literaturmensch gewesen, Menschenrechtsaktivist gewesen, und hier tritt er uns eben entgegen als Musikliebhaber und Musikauskenner. Ein ganz, ganz tolles Buch.
Wir haben ein Türchen in unserem Adventskalender geöffnet. Darin war die Buchempfehlung von René Agiga, Musik über ein Lebensgefühl von Roger Willemsen. Erschienen im Fischer Verlag, 512 Seiten, kosten 24 Euro. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, machen Sie es gut.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.